Hier sind die Profis von Radio 1, meine Damen und Herren, heute von einem wissenschaftlichen Ort, nämlich aus der Science Gallery der Max-Planck-Gesellschaft am Gendarmenmarkt. Wir wollen uns jetzt darüber Gedanken machen, wie wir entscheiden. Wie ist unser Entscheidungsverhalten? Manche Menschen müssen Würfel werfen, um endlich eine Entscheidung zu treffen. Andere handeln direkt aus dem Bauch heraus. Nach einer Umfrage, die die Wochenzeitung Die Zeit 2010 gemacht hat, ließen sich rund 46% der Männer bei wichtigen Entscheidungen von ihrer Intuition lenken. Und bei den Frauen war der Anteil noch höher, 56,6%. Gerade wenn es um medizinische Fragen geht, ist dieses Bauchgefühl oft von Ängsten beeinflusst. Liegt der Name schon nahe? Soll ich eine Darmspiegelung machen? Ja oder nein? Da hat das ganz unmittelbar mit Bauchgefühl zu tun. Dieses Thema Risiken abschätzen. Wie gehe ich mit Risiken um? Was kann mir tatsächlich helfen? Was hilft mir höchstwahrscheinlich nicht? Das kann ein Mann beantworten, der sich wissenschaftlich eben mit diesem Thema beschäftigt. Dr. Wolfgang Gassmeier vom Harding-Zentrum für Risikokompetenz. Was aufgeht im Max-Planck-Institut für Bildungsforschung? Dr. Gassmeier, wenn ich jetzt tatsächlich überlege, jetzt bin ich schon über 40, das ist Risikoalter für alle möglichen Krebsarten dann irgendwann schon. Also ich hatte da so ein interessantes Gespräch mit meinem Urologen, was ich lieber sofort vergessen hätte. Ist das überhaupt noch eine Frage von Entscheidung oder ist nicht klar, wir sollten zu 100% entscheiden, Vorsorgeuntersuchungen zu machen?
Ja, das würde ich sagen, ist auf keinen Fall so klar. Schon der Begriff Vorsorge ist bei diesen Untersuchungen sehr irreführend. Zähneputzen ist Vorsorge, damit können Sie tatsächlich Karies verhindern. Bei Krebs handelt es sich bei den meisten Dingen um Früherkennung. Das heißt, Sie haben unter Umständen die Chance, einen Krebs früher zu erkennen, sodass er dann besser behandelbar ist. Das klingt erstmal verführerisch. Man sollte sich aber immer angucken, was für einen Nutzen hat diese Früherkennung tatsächlich. Also wie viele Menschen werden zum Beispiel tatsächlich vor dem Tod durch Krebs bewahrt? Und was für einen Schaden hat diese Früherkennung auch? Also den meisten Menschen, und zwar sowohl Ärzten wie auch Patienten, ist nicht bewusst, dass Früherkennung auch Schaden auslösen kann. Und zwar dadurch, dass sie Menschen überdiagnostizieren. Also zum Beispiel, wenn sie krebsartige Veränderungen haben, die sie ihr Leben lang nie bemerken würden, weil die nicht oder nur ganz langsam wachsen. Also die meisten von uns Männern, wenn wir uns einer gewissen Altersgrenze nähern, sage ich mal 60 oder 70, werden irgendwelche krebsartigen Veränderungen in der Prostata haben. Aber die meisten von uns werden an etwas anderem sterben und das nie bemerken. Wenn sie jetzt aber zur Früherkennung gehen, dann besteht natürlich zum einen die Chance, dass sie es unter Umständen rechtzeitig erkennen und besser behandeln können, ja. Zum anderen besteht aber das Risiko, dass sie dann Dinge behandeln, die gar nicht behandelnswürdig gewesen wären und dass sie dann infolgen einer solchen überflüssigen Behandlung inkontinent oder impotent oder beides sind.
Was beides nicht schön ist. Aber jetzt müssen wir nochmal nachdenken, ist das tatsächlich die Früherkennung oder ist das dann nicht tatsächlich die medizinische Konsequenz aus dem, was ich erkannt habe? Weil die Früherkennung schadet mir doch nichts. Wenn jetzt der Arzt wird doch auch wissen, der guckt meine Prostata an und sagt, da sind so ein paar Dinger, da ist so ein bisschen Wucherung, aber da müssen Sie 129 Jahre alt werden, damit Sie daran endlich sterben. Also höchstwahrscheinlich wird sie was anderes vorher hinwegraffen. Dann ist es doch der Fehler, der anschließend entsteht, dann ist so die Früherkennung als solche doch immer noch nicht schlecht, weil ich mir ein Bild machen kann, weil ich sagen kann, ich habe da eine kleine Wucherung und hier hinten ist so eine Geschwulst, ist aber alles kein Problem.
Ja, beim Prinzip ergibt die Früherkennung ja nur dann Sinn, wenn sie dann auch tatsächlich sich dadurch bessere Behandlungsoptionen erschließen. Ja, und natürlich, wenn die Medizin so weit wäre, dass wir das unterscheiden können, also so, dass man sagt, dieses Karzinom wird Ihnen keine Probleme bereiten, bis sie 129 ist, das behandeln wir nicht, dann wäre das eine wunderbare Information, aber wir wissen das oft nicht. Und dann würde ich sagen, sind wahrscheinlich die wenigsten Menschen, mich übrigens eingeschlossen, so entspannt, dann ein solches Ergebnis, irgendwie ein PSA-Wert, der erhöht ist und auf Prostatakrebs hinweisen könnte, den einfach zu ignorieren. Ja? Und dann würde ich sagen, sollte man sich sozusagen schon vor dem ersten Diagnoseschritt, schon von der ersten Früherkennung überlegen, was für eine Kette an Entscheidungen hängt dann eigentlich später dran und kann ich wirklich so entspannt sein, ein solches Ergebnis dann zu ignorieren oder möchte ich es dann vielleicht lieber gar nicht erst wissen?
Aber würde das nicht bedeuten, dass man den medizinischen Fortschritt zurückschraubt? Weil heute kann man, also wir beide können jetzt losgehen, wir können sagen, wir erklären die nächste Woche zu unserer Gesundheitswoche, zu unserer Früherkennungswoche und dann lassen wir uns von Montag bis Freitag durchuntersuchen und anschließend wissen wir, das ist so im Großen und Ganzen in unserem Körper los. Das ist doch eigentlich höchst wünschenswert.
Ja, das wäre dann höchst wünschenswert, wenn es dieses Phänomen der falschen Alarme nicht geben würde. Ja? Also wenn wir uns jetzt alle komplett durchchecken lassen würden, da würde man wahrscheinlich bei jedem irgendwas finden, was man behandeln könnte. Ich meine, Ärzte sagen ja auch häufig, es gibt gar keine gesunden Menschen, es gibt nur Menschen mit unvollständigen Diagnosen. Und dann ist die Frage, sind wirklich all diese Dinge, die man da findet, dann behandlungswürdig oder gäbe es nicht Dinge, die uns eben nie Probleme bereiten würden, die dann aber behandelt werden, auch weil Ärzte vielleicht unsicher unsicher sind und denken, dann behandeln sie lieber einmal zu viel. Und auch wir denken als Patienten, ja, lieber better safe than sorry. Aber natürlich richten all diese Behandlungen dann auch Schaden an. Also jede Operation, jeder Eingriff, auch jedes Medikament, das wir nehmen, richtet natürlich auch Schaden an. Deswegen muss man sich quasi über die Kosten-Nutzen-Bilanz einer solchen Früherkennung oder Therapie vorher Gedanken machen. Und ich sage damit auch nicht, dass es nicht auch Früherkennung gibt, die sinnvoll ist und die man guten Gewissens tun kann. Ich sage nur, man sollte sich sozusagen nicht zu bestimmten Früherkennungen treiben lassen, sondern immer sich auch nochmal selbst Gedanken machen, selbst Informationen einholen, ist diese Früherkennung tatsächlich sinnvoll oder nicht.
Es gibt einen Kollegen, einen Journalistenkollegen von Cicero, der ein interessantes Buch geschrieben hat über das Lexikon, heißt es glaube ich, der Risiken, wo er mal aufzeigt, was man als riskant empfindet und was tatsächlich risikoreich ist. Nehmen wir an, es gibt wahnsinnig viele Leute, die sich vorm Fliegen fürchten. Beim Fliegen passiert einem mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit nichts. Wenn jemand aber mit dem Fahrrad zum Brötchen holen oder zur Arbeit fährt, gerade in einer Stadt wie Berlin, die besiedelt ist auch von einer erheblichen Zahl von Wahnsinnigen, geht man hohe Gefahr ein, dass man dabei mindestens schwer verletzt wird. Wie kommt das, dass wir nicht in der Lage sind, Risiken tatsächlich so also rational einzuschätzen?
Ja, also gefühlte Risiken unterscheiden sich tatsächlich sehr, sehr häufig von tatsächlichen Risiken. Auch fürchten sich viele Menschen vor Handystrahlung, aber zünden sich bedenkenlos eine Zigarette an. Das ist tatsächlich ein Phänomen und das hängt an ganz verschiedenen Faktoren zusammen. Also bei dem Beispiel Flugzeug versus Fahrradfahren oder auch versus Autofahren. Auch Autofahren ist sehr viel gefährlicher als Fliegen. Da sagen dann viele Menschen, ja, aber auf dem Fahrrad oder im Auto habe ich doch die Kontrolle, wo ich im Flieger einfach ausgeliefert bin. Aber auch auf dem Fahrrad oder im Auto sind sie natürlich einem jungen Mann, der betrunken in sie reinfährt, vollkommen ausgeliefert. Also das kann es auch nicht sein. Ein Phänomen oder ein Mechanismus bei solchen Risiken, der uns immer besonders viel Angst macht, scheint zu sein, dass wenn viele Menschen zu einem Zeitpunkt ums Leben kommen. Also sagen wir mal, bei einem Flugzeugabsturz kommen dann 160 Menschen auf einen Schlag ums Leben. Das macht uns sehr viel mehr Angst, als wenn so über die Zeit verteilt jeden Tag bei Autounfällen letztlich, jeden Tag zwar nur weniger, aber letztlich doch sehr viel mehr Menschen ums Leben kommen. Das fällt uns gar nicht irgendwie weiter auf. Die Medienberichterstattung ist natürlich auch eine ganz andere. Das spielt sich ja auch noch mit rein. Und damit fürchten wir uns dann vor diesen geballten Risiken häufig sehr viel mehr als vor diesen schleichenden Risiken, obwohl die schleichenden Risiken uns zum Teil tatsächlich sehr viel mehr bedrohen.
Zumal Alexander von Magee in dem Buch auch darstellt, dass beispielsweise Hitzewellen, in Frankreich glaubst du, habe ich das zum letzten Mal auch untersucht, Hitzewellen tatsächlich die meisten Todesopfer fordern. Wenn wir jetzt das mal andersrum denken, nehmen wir mal an, ich würde jetzt zu Ihnen kommen und würde sagen, also zeigen Sie mir doch bitte, ich möchte ein risikokluger Mensch werden. Ich möchte Risiken wirklich so einschätzen, wie sie auch sind, also das Riskante vom weniger Riskanten unterscheiden können, das rational Riskante vom nur gefühlt Riskanten unterscheiden können. Ginge das? Was würden Sie mir da raten?
Was würde ich Ihnen raten? Ich würde Ihnen raten, sozusagen sich vor allem kundig zu machen, wo Sie gute, unverzerrte Informationen über diese Dinge finden können. Also zum Beispiel eben wieder Beispiel medizinische Behandlung, wenn eine solche bevorsteht. Der behandelnde Arzt hat unter Umständen auch Interessenkonflikte. Er möchte auf keinen Fall etwas übersehen. Er behandelt eben eher zu viel als zu wenig. Vielleicht verdient er auch noch Geld damit dran. Ich möchte damit nicht sagen, dass es nicht viele Ärzte gibt, die wirklich Großartiges leisten. Aber trotzdem gibt es diese Interessenkonflikte. Das heißt, es kann sich lohnen, sich auch noch mal selbst zu informieren. Und da muss man natürlich wissen, wo finde ich zum Beispiel im Internet die guten Informationen und wie kann ich da die guten Informationen von den schlechten Informationen unterscheiden. Ein Merkmal ist zum Beispiel, beruhen Informationen auf guten wissenschaftlichen Studien, die vielleicht randomisiert sind, die verblindet sind und so weiter, versus anekdotische Berichterstattung. Ja, wenn Sie zum Beispiel auf Seiten von Impfgegnern finden Sie Dutzende von horrenden Einzelfallberichten, wo man überhaupt nicht weiß, ob die mit der Impfung überhaupt irgendetwas zu tun hatten. Und man sollte sich sozusagen vor solchen einzelnen anekdotischen Beispielen nicht in die Irre leiten lassen, weil diese anekdotische Evidenz eben immer sehr verzerrt ist und häufig wenig Aussagekraft besitzt.
Zumal sich ja auch jetzt erst rumspricht, obwohl wir es bei den Profis alleine schon mehrfach besprochen haben, spricht sich jetzt erst rum, dass es tatsächlich keine Schlacken im Körper gibt, dass also eine Fastenkur, die dazu dienen soll, diese Schlacken zu entfernen, die es gar nicht gibt, mitunter dazu führt, dass man übersäuert, dass es einem ganz schlecht geht. Trotzdem nochmal zum Abschluss, Herr Gassmeier, möchte ich noch wissen, weil Sie vorhin gesagt haben, naja, man wird überdiagnostiziert, kein Mensch ist tatsächlich komplett gesund. Was soll ich denn nun machen, weil wir am Anfang das Bauchgefühl angesprochen haben? Mir geht es nicht so richtig gut. Würden Sie dann eher raten, ja, ja, dann schlafen Sie sich halt erstmal richtig aus, oder würden Sie sagen, ja gut, wenn es Ihnen nicht wirklich gut geht, wenn Sie sich komisch fühlen, dann bitte auch hin zum Mediziner und dann nehmen Sie auch jedes mögliche Gerät, mit, in das er Sie da einspannen kann, auch bitte mit?
Da würde ich sozusagen erstmal überlegen, ist das, wie es mir nicht gut geht, etwas, was ich schon kenne, zum Beispiel, wenn ich eine Erkältung habe oder etwas Ähnliches, das kann man auch mit Hausmitteln behandeln. Ja? Da braucht man nicht zum Arzt gehen und sich irgendwelche Medikamente verschreiben lassen, die einem auch nicht helfen. Wenn es aber etwas komplett Neues ist, was auftritt, ein plötzlich auftretender Schmerz, der stark ist vielleicht, dann kann es sich auf jeden Fall lohnen, zum Arzt zu gehen und nicht zu lange zu warten. Also wie sagte zum Beispiel der Präsident der Berliner Ärztekammer, geh nie zum Arzt, außer es tut weh und dann schnell.
Dr. Wolfgang Gassmeier ist am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung und zwar da beim Harding-Zentrum für Risikokompetenz. Ein, wie Sie hoffentlich auch mitempfunden haben, liebe Hörerinnen und Hörer, ein höchst spannendes Thema. Ihnen alles Gute, Herr Dr. Gassmeier. Und Sie wissen ja wahrscheinlich, was heute am Samstag für Sie riskant werden kann. Was ist das höchste Risiko, was heute auf Sie zukommt oder an diesem Wochenende überhaupt?
Das höchste Risiko, das auf mich zukommt, ist wahrscheinlich, dass die Deutsche Bahn Verspätungen haben wird.
Dankeschön, vielen Dank.